Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Wenn ihr uns nach diesen turbulenten Tagen immer noch euer Ohr schenkt, dann bedeutet das, dass ihr diesen Sport wirklich liebt. Das ist gut so und dafür danken wir euch jetzt schon mal. Und dennoch begrüßen wir euch zu einer Sendung, die wir am liebsten, ich glaube, das kann ich im Namen unserer ganzen Redaktion sagen, nie gemacht hätten. Aber so sind die Dinge nun mal und wir werden unser Bestes geben, euch auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Und wir, das bin einmal ich, Luis Holoch, und heute in der Leitung mein bedauernswerter Kumpel, Experte und heutiger Gast Andreas Schuler. Grüezi, Andi.
Grüezi wohl. Und ja, hallo liebe Flugshow-Zuhörer, freut mich, heute dabei zu sein.
Das ist schön, dass du das sagst, weil wir haben jetzt die Mammutaufgabe, all das mal aufzuarbeiten, was in den letzten Tagen so passiert ist. Ich stelle dir erstmal eine persönliche Frage. Du bist ehemaliger Skispringer, aber natürlich in allererster Linie liebst du diesen Sport genauso sehr wie wir alle. Was haben denn diese letzten Tage mit dir gemacht? Wie geht es dir als Skisprung-Fan?
Boah. Also erstens mal fand ich es ziemlich geil, einfach ja auch die WM mitzuverfolgen. Und ja, ich bin nicht mehr ganz so penetrant, jeden einzelnen Wettkampf zu verfolgen, aber bei der WM dann doch schon. Und dementsprechend kribbelt es auch ein bisschen mit, wenn es um die Entscheidung geht. Und witzigerweise hatte ich den allerletzten Wettkampf, den wir dann sicher noch drüber sprechen werden, nicht ganz verfolgen können. Ich habe dann den Live-Ticker auf dem Handy oder den Livestream von SRF aufgemacht, habe dann noch die letzten 10 Springer gesehen und habe von dem ganzen Rundherum gar nichts mitgekriegt. Und erst im Nachhinein wurde mir dann bekannt, okay, da ist noch mehr abgegangen, und dementsprechend war es dann sau interessant im Nachhinein.
Ja, eine interessante Zusammenfassung auf jeden Fall. Ist denn dieses Thema, über das wir jetzt natürlich als erstes reden, der Anzugskandal, die Anzugaffäre, das Anzuggate, wie auch immer man das nennen will, dann in der Berichterstattung im Schweizer Fernsehen überhaupt noch vorgekommen?
Ich muss sagen, ich habe auf dem Telefon ziemlich schnell auch abgeschaltet, und ich würde behaupten, nicht, aber bitte nicht verurteilen, wenn es nicht so ist. Was ich aber witzig fand, ist zum Beispiel auf so eine Klatschzeitung, nenne ich es jetzt einfach mal wild, die 20 Minuten berichtet eigentlich höchst selten mal über Skisprungsport, auch wenn zum Beispiel mal von jetzt als Gregin Podestplatz rauskam. Aber beim Skandal logischerweise ist dann die Klatschzeitung auch wieder voll mit dabei, und ja, es hat dann schon Präsenz gefunden in den Schweizer Medien.
Ja, was dieses ganze Drama jetzt eigentlich für den Sport bedeutet, darüber sprechen wir später noch. Ich würde aber sagen, wir fangen mal mit den wesentlichen Fragen an. Was ihr da draußen ja alle mitbekommen haben werdet, ist, dass es eben diese Manipulationen gab an den Sprunganzügen der Norweger. Die komplette Nacherzählung, die sparen wir uns jetzt an der Stelle, weil sonst wird die Folge noch länger als vermutlich ohnehin schon. Aber es geht natürlich in erster Linie um die Frage, was genau wurde da überhaupt eigentlich gemacht? Was ist auf diesen Videos zu sehen und was soll das überhaupt bewirken? Was ist da deine Einschätzung dazu?
Ja, schwer zu sagen, was jetzt ganz, ganz, ganz genau gemacht worden ist. Aber meine Vermutung ist, dass die Norweger, bei welchen Anzügen jetzt auch immer, von Knie über einen Schritt hinweg zum anderen Knie irgendein stärkeres Material, sei das einfach ein festes Band, Schnur, was auch immer, eingenäht haben. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es von Ellbogen über das Schultern oder über die Schulter hinweg bis zur Rippe hin, ob dort auch noch was gemacht worden ist, keine Ahnung. Aber ja, was es bezweckt, ist, der Anzug soll besser auf Spannung kommen im Bereich, wo halt das Band eingenäht wird, dementsprechend besserer Trageffekt, weil halt dort der Anzug wirklich schön auf Spannung ist. Und ich würde es jetzt wie so mit dem mit dem Wingsuit vergleichen, wo man auch sieht, dass die Nähte ganz außen sehr fest sind und das Material innen drin vielleicht eher ein bisschen flattert, aber der Anzug kommt halt auf Zug, dementsprechend mehr Fläche oder
Ist
Auftrieb.
natürlich, ja, auf jeden Fall sehr nachvollziehbar erklärt, wie ich finde. Wir haben uns natürlich vorher also ausgetauscht und du hast gesagt, ja, also man kann jetzt nicht davon reden, dass es einem 10 Meter oder wer weiß wie viel bringt. Kann man dann trotzdem sagen, dass dadurch, dass es ja gemacht wurde, man sich da schon einen gewissen Effekt von versprochen hat?
Ich hätte es gerne mal ausprobiert, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so extrem viel ausmacht. Ich meine, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Mittlerweile ist im Weltcup so, dass viel, ja, praktisch jede Nation, die Sprintanzüge, die sehen groß aus. Dementsprechend, meine klare Meinung, ist es auch fair für alle wieder. Kann dann halt aber schon sein, wenn der Anzug einfach noch sauberer auf Zug ist, dass es bisschen tragender ist und paar Meter mehr unterstützt, aber definitiv nicht, ja, ich würde mal behaupten, auf der Großschanze sprechen wir nicht von 10 Metern.
Aber natürlich, irgendwas wird man sich davon versprochen haben, sonst wird man es nicht gemacht haben, auch wenn die Beteiligten bis jetzt sagen, wir können gar nicht erklären, warum wir das gemacht haben, was ich per se total paranoid finde, aber okay, da werde ich nicht der Einzige sein, dem es so geht. Uns hat interessanter bis ironischerweise vor diesem Wettkampf, bevor diese ganze Saga schon losging, eine Frage erreicht von Fabian, die ich dir ganz gerne weiterleiten würde. Er fragt uns, wie groß ist denn der Einfluss von den Anzügen überhaupt und hängt damit auch der Absturz der deutschen Mannschaft dieses Jahr zusammen? Und er hat dann noch dazu geschrieben, dass er es, Zitat, wirklich doof findet, dass man den Athleten nicht mehr feiern kann wie früher, sondern sich immer der gleiche Gedanke einstellt, ist er wirklich so gut oder hat er vielleicht einfach nur das beste Material?
Glaub, oder ich mag fest behaupten, im Weltcup ist man mittlerweile so weit, wie schon vorhin ein bisschen angedeutet, dass praktisch jeder Athlet, der vorne mitspringt, hat halt einfach einen guten Anzug. Und somit kommen die Resultate jetzt auch nicht nur materialmäßig zustande, sondern das, was der Athlet schlussendlich performt. Logischerweise spielt ja, ich vergleiche es etwa schon sehr oft erwähnt im Podcast, aber ich vergleiche es immer gerne mit einem Puzzle, wo halt alle Teile irgendwie zusammenpassen müssen, um dann ganz vorne zu sein. Dementsprechend gehört das Material auch dazu. Und ja, wenn jetzt eine Nation kleine Anpassungen vielleicht beim Anzugsschnitt oder dort etwas optimiert, ist noch so das Feintuning obendrauf, aber ganz ehrlich, ein Versagen oder erfolgreich sein des Sportlers es ist nicht der entscheidendste Faktor, definitiv nicht. Da muss alles andere schon auch dazugehören, um ganz vorne auf dem Treppchen zu stehen.
Also im Klartext, und was mir in der Diskussion auch immer, ob jetzt positiv oder negativ konnotiert, völlig hinten runterfällt, man muss weiterhin einfach saugut Skispringen, um ganz vorne mit dabei zu sein.
Ja, definitiv. Also, wenn man technisch unsauber springt, bringt einem der größte Anzug schlussendlich auch nichts, weil dann bremst es nur. Und ja, also die ganz vorne sind, da sieht es technisch auch einfach wirklich sehr sauber aus und wäre komisch, wenn die nicht dort sind.
Das bestätigt ja nur nochmal das, was wir in den letzten Wochen auch immer wieder gepredigt haben, gerade wenn es darum ging, warum die Leistungen der deutschen Skispringer einfach so eingebrochen sind. Sie sind zu einer sehr langen Phase einfach auch nicht gut Ski gesprungen und dann hilft der Anzug da in dem Fall auch nichts. Schauen wir mal auf das Verhalten der Betroffenen, namentlich natürlich vor allem Marius Lindwig, dem dann die Silbermedaille aberkannt wurde, und Johann André Forfang, der sonst Fünfter geworden wäre. Beide sagen, und das haben sie heute am Montag auch nochmal in den sozialen Medien beteuert, sie haben davon nichts gewusst. Und ansonsten, wenn sie es gewusst hätten, hätten sie diese Anzüge natürlich nicht benutzt. Frage 1, kann man Ihnen das glauben? Frage 2, wie viel hat man als Springer eigentlich mit dem Anzug an sich zu tun? Inwieweit ist man da involviert?
Man ist eigentlich sehr fest involviert. Ich meine, der ganze Anzug muss mit dem Athlet selber, sage jetzt mal, entwickelt werden. Die Körpermasse braucht man, die Abstimmungen, auch die Einstellung auf die Schrittkontrolle vor dem Sprung. Deshalb, ja, so gerne ich eigentlich Marius mag, ihm da zu glauben, fällt mir schwer, muss ich ganz ehrlich sein, weil ich habe schon das Gefühl, das merkt man. Auch halt, weil es ein bisschen schöner sieht. Oder wenn, ja, wenn halt, wir, ja, doch, ich glaube, das merkt man schon, dass da etwas anders ist. Und ich kann mir ganz ehrlich nicht vorstellen, dass das nicht auch abgesprochen worden ist.
Das ist auf jeden Fall mal ein ziemlich klares Statement von dir. Jetzt nehmen wir zum Glück erst am Montagabend auf. Das heißt, wir sind in der Sachlage schon ein bisschen weiter und wissen, dass es schon erste Konsequenzen gibt. Der Hauptsponsor zieht sich zum Saisonende zurück. Da wäre der Vertrag allerdings ohnehin ausgelaufen. Also das ist jetzt eher symbolisch zu werten. Was dann wiederum relativ klar ist, ist, dass Cheftrainer Magnus Breivik und Techniker Adrian Lievelten suspendiert bzw. entlassen werden. Das sind auch die beiden Männer, die man in diesem Video sieht. Also Breivik, wie er in der Ecke sitzt, und Lievelten, wie er an diesem Anzug sich zu schaffen macht. Interessant ist allerdings, dass Breivik gesagt hat, dass auch Co-Trainer Thomas Lobben von der Geschichte wusste, bzw. dass er eingeweiht war. Der ist auch von Medien schon kontaktiert worden, bislang ohne Erfolg. Aber wenn jetzt die beiden, die in diesem Video zu sehen waren, weg sind und es dann noch einen dritten Mitwisser gegeben hat, dann ist der ja auf jeden Fall auch nicht mehr tragbar, nach meinem Verständnis.
Ja, also wer schlussendlich auch immer davon Bescheid wusste, meine persönliche Meinung sagt mir, dass da zumindest im Betreuer-Trainer-Team, vielleicht jetzt nicht der Physio, der hat schlussendlich nichts damit zu tun, aber zumindest die Techniktrainer und logischerweise Adrian, wo der Anzug genäht hat, wussten sicherlich davon. Aber sei mal dahingestellt.
Jetzt ist derjenige, der natürlich besonders im Fokus steht und der sagt, er übernimmt die Verantwortung dafür, Teammanager Jan-Erik Albö. Der ist im Sommer erst gekommen, hat auch bis zu dieser WM, kann man definitiv so sagen, viel Gutes bewirkt. Er beteuert aber auch, dass er ebenfalls nichts davon gewusst hat. Auch das fällt jetzt von außen sehr, sehr schwer zu glauben. Also diesen Auftritt, den er da am Sonntag hat auf dieser Pressekonferenz, war ich ehrlich von enttäuscht. Also so für wirklich Aufklärung hat der Mann da nicht gesorgt.
Ja, sehe ich erstens mal gleich, aber es ist halt extrem schwierig und ich glaube, da könnten wir uns ewig den Kopf darüber zerbrechen. Kommt halt extrem auch darauf an, wie das Ganze entstanden ist. Könnte, muss aber nicht, könnte sein, dass das schon länger geplant ist. Könnte aber genauso gut sein, dass es einfach mal eine, ja, Kurzspitzidee war, so, ah, ich hätte da eine Idee, wo ich jetzt gerne mal ausprobieren würde, den Anzug noch ein bisschen aufzutunen. Lass uns mal über Nacht probieren, da halt eine Naht einzubauen. Kann genauso gut sein und dementsprechend könnte es durchaus sein, dass er gar nicht davon weiß, sondern hat nur der Trainerstab und sogar vielleicht die Athleten nicht.
Das ist ja die Version, auf die Sie sich jetzt berufen, dass Sie sagen, wir haben das nur für den letzten WM-Wettkampf quasi gemacht. Man könnte jetzt wirklich von einer Nacht- und Nebel-Aktion sprechen, weil es hat schon ein bisschen was Düsteres, ja, shady, würde man im Englischen, glaube ich, dazu sagen. Ja, letzten Endes schwierig zu beurteilen, wie viel da tatsächlich dran ist. Ich habe das im Zuge meiner Videokolumne, die ich für sport.de rund um die WM gemacht habe, gesagt. Also Albö kann sich schlecht hinstellen und sagen, man hat alles dafür getan, um die Sache aufzuklären, und dann wenige Minuten später sagen, er hat noch gar nicht mit den Springern gesprochen. Also das hält sich mal definitiv nicht. Das ist deswegen auch mein Fazit da. Da war ich echt enttäuscht von diesem Auftritt. Was aber natürlich auch Teil der Wahrheit ist, ist, dass sowas ja nicht plötzlich passiert ist. Also es gibt Getuschel und öffentliche Vorwürfe schon länger und die Situation war ja in dieser Saison auch schon kurz davor zu eskalieren. Zum Beispiel beim Weltcup in Willingen, als es diese Aktion von Timo Seitz auch gab, nachdem er disqualifiziert wurde. Aber was ja auch klar ist, ist, dass die Person, die das Video gefilmt hat, entweder selbst oder zumindest, vielleicht hat sie auch einen Auftraggeber gegeben, das wissen wir auch nicht, die müssen ja einen Verdacht gehabt haben oder vielleicht sogar wissen, dass da vor sich geht. Ich bin jetzt auch kein Jurist, aber ich habe mir zumindest mal die Frage gestellt, wie legal denn dieses Video überhaupt ist, was da gemacht wurde. Ist das schon zu weit gedacht oder muss man da wirklich von einem Spionageakt auch sprechen quasi?
Ich bin auch kein Jurist. Ich hatte zwar mal Recht als Studienfach, aber mehr auch nicht. Aber ja, also eigentlich ist schon ein recht starker Einblick ins, kann jetzt nicht sagen in die Privatsphäre, sondern mehr ins Teamgefüge. Ob das ja in dem Sinn auch rechtlich oder strafbar wäre, selbst das Video zu machen, I don't know, aber irgendwie muss ich da die schon recht geben. Also es muss sicherlich was in der Luft gewesen sein, damit man überhaupt so weit kommt, jetzt beim Container dort ein Video zu machen, weil man halt weiß, die Norweger sind dort drin.
Ja. Also es war ja sogar das war ein Zimmer in dem Mannschaftshotel, wo auch die Österreicher untergebracht waren. Und dieses Zimmer, was man da sieht, das war auch gar nicht bewohnt, sondern das wurde einzig dafür hergenommen, um das Material vorzubereiten. Das nehme ich jetzt mal an, dass das üblich ist, gerade bei Großereignissen. Also zumindest habe ich da noch nichts anderes zu gelesen oder gehört mit den Leuten, die ich gesprochen habe. Aber es wirkt auf jeden Fall nach einer zumindest gewollten Aktion. Soweit können wir das, glaube ich, zusammenfassen.
Darf ich schon unterbrechen? Ich bin mir nicht ganz schlüssig. Ich habe so verstanden, dass die Videoaufnahme im Container gemacht worden ist, an der Schanze, und das Zimmer irgendwie abgedunkelt gewesen ist, dort wo, also im Hotel selbst. Stimmt das oder bin ich da völlig auf der falschen Spur?
Also meines Wissens nach stammt die Aufnahme tatsächlich aus dem Teamhotel und nicht aus dem Container.
Okay, ja gut, dann ändert es wieder ein bisschen die Sache, aber.
Ja.
Ja, nichtsdestotrotz, irgendeine Vermutung muss da gewesen sein, dass man überhaupt so weit kommt.
Ja,
Ja, zu
das
filmen,
mal
ja.
definitiv nicht. Ja, genau. Dann müssen wir natürlich auch noch über die Rolle der FIS-Verantwortlichen in dieser Thematik sprechen, weil meiner Meinung nach haben die mindestens genauso großen Anteil an der Geschichte wie die Norweger. Du gehst ja nicht so weit, wenn du das Gefühl hast, du kannst das machen. Das würde ich gerne vorneweg schieben. Und warum ich zu dieser Argumentation komme, ist einerseits die Tatsache, dass dieser erste Protest, den es ja gegeben hatte, noch vor dem Wettkampf ja schon abgelehnt wurde und man so den Eindruck hatte, ja, man möchte die Sache bloß nicht irgendwie größer machen, als man vielleicht dachte, dass sie werden könnte. Und man ist ja dann schlussendlich auch erst tätig geworden, als der Druck von außen wirklich so groß war, dass man nicht mehr anders konnte. Weil dieser Vorgang, der da passiert ist, auch seitens der FIS, dass man die Anzüge an dieser Naht aufgeschnitten hatte, der ist ja einmalig. Das macht man ja bei einer normalen Materialkontrolle nicht. Und wir haben jetzt zum zweiten Mal nach den Olympischen Spielen bei einem Großereignis so einen großen Skandal. Und da muss man ja auch sagen, oder zumindest mal die Frage stellen, welche Rolle da auch die FIS-Verantwortlichen gespielt haben, namentlich Renndirektor Sandro Pertile, der dann natürlich auch seinen Kopf herhalten muss, zumindest erstmal in den Medien, aber natürlich vor allem Materialkontrolleur Christian Katoll. Also für die ist das ja mitnichten ein gutes Zeugnis, was da passiert ist.
Ja, definitiv. Also ich finde, ja, also zum einen muss ich dir recht geben, sehr wahrscheinlich ist der Druck so hoch geworden, dass man halt einfach jetzt das Ding anschauen musste, weil halt alle Nationen Protest eingelegt haben. Finde aber auch halt sehr stark, vielleicht ist es auch zu fest meine persönliche Meinung, aber Meiner Meinung nach müsste man einfach schon viel, viel früher im ganzen Weltcup-Zirkus auch schon härter und strikter kontrollieren. Und ja, wenn man dann halt bei einem Großanlass anfängt zu disqualifizieren, ist man definitiv zu spät dran. Und ja, was halt oftmals so ein bisschen ist, irgendwie hat man das Gefühl, die jetzt, ich will keine Namen nennen, die Athleten, die jetzt einen Anzug springen, der doch sehr groß aussieht, ein bisschen am Limit ist, kommen irgendwie immer durch. Aber die Athleten, die da halt ja, vielleicht nicht ganz vorne mitmischen, werden dann gerne mal disqualifiziert, was eigentlich für mich so zeigt, okay, die wurden jetzt auch genau kontrolliert und man hat einfach die, ja, die Zügel in die Hand genommen und ein DSQ draufgesetzt. Sollte meiner Meinung nach auch vorher viel strikter gemacht werden und ja, so könnte sich vielleicht eine Eskalation wie diese vermeiden.
100%, gehe ich absolut d'accord mit dir, und das ist ja schon auch auffällig, und das kann man in den Statistiken ja auch nachsehen, dass die kleinen Nationen, die du angesprochen hast, dass die wesentlich häufiger disqualifiziert werden als jetzt die größeren. Und weil ich Peking gerade angesprochen hatte, wir hatten ja alle seinerzeit danach schon gehofft, hey, das ist jetzt so eskaliert, da muss jetzt mal ja, aufgeräumt werden, da muss jetzt ein System gefunden werden, dass sich die Dinge bei der Materialkontrolle besser werden, dass sie genau das Gleiche, was wir jetzt fordern, dass sie fairer wird, dass sie vor allem auch transparenter wird. Und nichts davon ist geschehen, obwohl man uns im Sommer ja noch versprochen hatte, hey, mit dieser Chip-Lösung, das wird jetzt der heiße Shit, das ist die Lösung schlechthin. Und trotzdem stehen wir jetzt wieder hier und unterhalten uns über dieses Thema. Da kann man ja wirklich nur sagen, sie haben es nicht hinbekommen, sie sind schlicht gescheitert.
Ja. Also ich finde eigentlich die Chip-Lösung ein sehr guter Ansatz, muss ich sagen, aber ja, meiner Meinung nach muss einfach definitiv viel konsequenter durchgegriffen werden, weil sonst passiert dann halt genau, dass man probiert, ja, ich glaube, jeder Athlet oder jede Nation probiert halt möglichst ans Limit zu gehen und wenn es dann halt nur eine gelbe Karte gibt, dann gibt es dann halt nur die gelbe Karte und man probiert es wieder nochmals eine Schippe draufzulegen und das geht dann halt endlos so weiter. Und wenn man dort einfach konsequenter durchgreift von Anfang an, würde sich das auch früher irgendwo einpendeln. Ja, schlussendlich, wie schon am Anfang gesagt, es gleicht sich dann auch wieder aus, wenn alle in den großen Anzug springen, aber ist nicht Sinn der Sache.
Genau, das macht das Reglement ja dann auch obsolet. Also warum schreibst du etwas nieder, wo man sagt, hey, wir halten uns da alle dran, wenn am Ende doch wieder Katz und Maus gespielt wird? Also das ist ja, also angenommen, man macht das in der Gesellschaft, dann sind jegliche Gesetze ja auch überflüssig. Also das kann ja kein Zustand sein. Was ich mich gefragt habe, gäbe es nicht eine Lösung, und ich finde, das sollte definitiv das Ziel sein, wo man sagt, wir machen das Reglement und vor allem die Materialkontrolle so, dass man sicherstellen kann, jeder Springer geht mit einem regelkonformen Anzug an den Start, und sobald der letzte Springer gelandet ist, sobald der Computer das Ergebnis berechnet hat, kennen wir den Sieger und dann muss auch nicht mehr nachgefasst werden. Kann es sowas geben oder ist das völlige Utopie, die ich mir da zusammenspinne?
Es gibt sicher wilde Ideen von allen Experten da draußen, aber so ein Ansatz wäre, dass halt, dass es nur noch ein Anzughersteller gibt. Jeder Springer müsste mit diesem Anzug springen, mit den Maßen, die halt genommen wurden. Und dann müsste man es irgendwie noch so tracken können, dass halt der wirklich auch nicht wieder geändert wird. Könnte so ein Ansatz sein. Ob das rein finanziell für die ganzen, ja, ob es dann die FIS ist oder wer auch immer tragbar ist, sei mal dahingestellt, aber es ließe sich sicher etwas machen. Oder ja, nur schon der Aspekt, dass es ein Materialkontrolleur für ja, 50 bis 70 Starter gibt. Logischerweise gibt es dann noch die Quali und der zweite Durchgang, aber ein Kontrolleur, dass der das alles selbst unten durch kontrollieren muss, ist eigentlich auch sehr unrealistisch, aber gäbe es definitiv Potenzial, ja.
Okay, das ist ja schon mal gut, dass wir uns da in dem Sinne einig sind. Und was ist ja dann in dem Sinne, das noch als allerletztes zu dem Anzugthema an sich, dass diese Anzüge ja gechippt werden, dann quasi an die Teams zurückgehen und sie dann trotzdem nochmal die Möglichkeit haben, was dran zu verändern. Das weiß ich nicht. Irgendwie sollte das meinem Gefühl nach auch nicht sein. Also das. Dann müsste man sie ja nochmal neu chippen, nach meinem Verständnis. Aber das ist jetzt halt auch eine Sache, die einem jetzt erst so richtig auffällt.
Ja, ich weiß, ich kenne mich da mit dem Regelwerk nicht allzu gut aus, aber ja, schlussendlich jede Nation hat eine Nähmaschine mit sich dabei. Sachen können geändert werden und muss man sich schon irgendwie grundsätzlich fragen, was da Sinn der Sache ist. Aber ja, ich würde gerne nur noch anmerken, dass es halt einfach schade, weil jetzt gerade Lindvik als Beispiel, der ist wirklich auch einfach sehr cool Ski gesprungen und dann kommt halt so der Stempel obendrauf, was ja, was traurig ist für den Sport und bin mir ziemlich sicher, auch wenn er jetzt da die Naht nicht drin gehabt hätte, wäre definitiv ganz vorne mit dabei gewesen und dann ja, pinkelt man sich eigentlich nur ans eigene Bein und das ist extrem schade.
Das mal definitiv. Das ist ein guter Übergang in das Thema, dass wir uns die Frage stellen, was hat dieser Skandal, anders kann man es ja jetzt, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr nennen, auf den Sport für Auswirkungen. Ist natürlich super schwierig, das vorherzusehen und die FIS hat auch angekündigt, dass es wahrscheinlich erst am Mittwoch erste Details aus dieser internen Untersuchung, die sie ja dann eingeleitet haben, zu vermelden gibt. Aber zumindest mal Theorien können wir ja in den Raum stellen. Fakt ist ja, mal wieder trägt diese Sportart einen ziemlich großen Image-Schaden davon, weil wir sprechen hier von Betrug und von nichts anderem. Und jede Sportart, die solche Dinge mal hinter sich hatte, die hat echt schwer dran zu knabbern. Und vor allem, es belastet ja jetzt auch das Binnenverhältnis in dieser Skisprungfamilie, die so viel beschworen wird. Also das ändert ja auch dann was im Umgang untereinander.
Ja, definitiv. Also, sei jetzt mal dahingestellt, wie fest die Athleten da involviert waren, aber die Norweger werden einen Stempel aufgesetzt bekommen innerhalb der Familie, was halt ja auch sehr ex also extrem zäh ist, damit umzugehen, habe ich das Gefühl. Und ja, was halt, wie du angedeutet hast, was gegen außen passiert, ist definitiv ein Schritt in die falsche Richtung, was da jetzt mit dem Ganzen erreicht worden ist. Und dementsprechend ja, hoffe ich, dass man ja, möglichst bald jetzt wirklich irgendwie eine bessere Lösung findet, anstatt nur immer Ansätze, ja.
Die Frage ist ja auch durchaus, ob das nicht sogar längerfristige Folgen haben könnte. Also klar, für die FIS ist jetzt auch, sie müssen sich im Frühjahr hinsetzen und wieder an ihrem Reglement rumbasteln. Und zwar im Idealfall so, dass sowas nie wieder vorkommt, weil das ist jetzt wirklich, meiner Meinung nach nicht mehr nur 5 vor 12, sondern schon 5 nach 12. Das ist wirklich, schlimm, dass man es auch so weit hat, kommen lassen. Und die Frage ist ja dann auch, verliert man dadurch ja Interesse? Ich formuliere es mal ganz neutral. Es kann ja in jegliche Richtung gehen. Klar, jetzt ist das Interesse riesig, weil Skandale immer funktionieren. Aber irgendwann denken sich ja gewisse Leute auch so, ob ich damit jetzt was zu tun haben will. Das ist ja wurscht, ob das jetzt Fans sind, ob es Sponsoren sind, Verbände, wie auch immer. Also das irgendwie einzudämmen, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor.
Definitiv, ja. Also ich denke, die eingefleischten Skisprungfans, die werden Skisprungfans bleiben, aber wenn es dann um die Breite geht, um die Attraktivität, ja, wie Sponsoren wird es sicherlich nur schwieriger werden, so. Und ja, was auch das ganze Medieninteresse und alles anbelangt, ja, definitiv, ja, schon wie gesagt, kein guter Schritt und man wünschte sich lieber, dass irgendwie solche Stories wie Kobayashi 293, 94 Meter, keine Ahnung, wie weit das war. Und das sind die Dinge, die ich gerne sehen möchte als Zuschauer und nicht Skandale wie diese, ja.
Definitiv. Ich glaube, da können wir uns die alle nur vollumfänglich anschließen. Zwei Bemerkungen von mir noch dazu mit. Ich finde auch, dass sich die konkurrierenden Nationen, so berechtigt der Frust ist darüber, dass das jetzt passiert ist, dass dieser Schaden auf die Sportart angerichtet wurde, man muss dann selber meiner Meinung nach auch zusehen, dass man es nicht noch potenziert, dass man sich nicht noch weiter mit Dreck bewirft und irgendwann auch mal wissen, wann auch gut ist. Wie gesagt, bei allem Verständnis dafür, aber ich glaube, da tut man sich auch keinen Gefallen damit, wenn man dann noch weiter drauf tritt. Und als zweites noch, ich weiß nicht, wie lange wir das in der Flugshow schon sagen, auch immer wieder gerne als Gegenrede zu den Fantasien, die Sandro Pertile vor allem hat. Das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, bevor man fabuliert, man solle Skispringen doch nach Rio de Janeiro oder Las Vegas bringen, sollte man zusehen, dass die Basics stimmen und eine Materialkontrolle, auf die man sich verlassen kann, die transparent und fair ist und eine Glaubwürdigkeit für den Sport darstellt, die gehört definitiv als allererstes mit dazu, weil sonst haben wir ein ganz, ganz großes Problem. So,
Definitiv, ja.
Andi, lass uns zum Sport kommen. Wir könnten jetzt sicherlich noch stundenlang weiter drüber reden und uns den Kopf zermartern, aber wir wollen es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Es gibt da jemanden, der diesen Wettkampf gewonnen hat, der dann irgendwo auch völlig in Vergessenheit geraten ist. Und das ist ein Herr namens Domen Prioc. Und ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in meinem Leben sagen würde, Domen Prioc ist Großschanzen-Weltmeister geworden oder ist Weltmeister geworden auf einer Schanze abseits der Flugschanzen. Platte Frage, wie hat er das gemacht? Warum funktionierte der Mann so super auf dieser großen Schanze in Trondheim?
Ich glaube, es ist der Einzige, der das wirklich beantworten kann, ist ja vielleicht nicht mal er selbst. Aber es hat sich schon ein bisschen angezeigt jetzt im Verlauf der Saison. Ich meine, dass er in Oberstdorf beim Skifliegen stark ist, ist definitiv
Denkt.
keine Überraschung, ja. Aber dennoch auch in Lake Placid, Sapporo, ja, er hat sich schon so angeschlichen und auch er ist irgendwie konstant geworden bei allen Verhältnissen, sage ich jetzt mal, früher war er viel anfälliger, halt Rückenwind, Aufwind, dass dann sein System nicht mehr funktioniert. Aber dort hat er schon ja, das Tüpfchen auf dem i in seiner Technik gefunden und funktioniert mittlerweile, war ja auch auf der Kleinschanze, weiß das genaue Resultat nicht mehr, aber kann auch dort mitmischen, oder? Und das macht ihn halt mittlerweile nicht mehr nur zum Skiflieger, sondern auch zum Allrounder.
Definitiv, ja, er ist da 18. geworden. Das ist für seine Verhältnisse schon ziemlich ordentlich auf der Normalschanze. Und ich fand es ganz witzig, so eine Anekdote, die ja dann hinten nach dem Wettkampf noch rauskam, war, dass wohl einer der entscheidenden Tipps ausgerechnet von Österreichs Cheftrainer Andreas Witholzl kam, die sich zufällig in der Sauna begegnet sind, wo ihm Witthölzl gesagt hat, ja, du, weißt du, eigentlich musst du dich nur auf dich selber, auf deine Technik konzentrieren, Material und so, das ist alles völlig nebensächlich. Also gewissermaßen hat er das gesagt, was wir vorhin auch propagiert haben. Leute, springt einfach gut Ski, das hilft in allererster Linie.
Definitiv, und das hat er schlussendlich auf den Punkt gebracht, ja.
Ja, könnt mir vorstellen, dass der Swida, der Herr Witthölzl, sich da ein bisschen drüber ärgert, weil sonst hätte er möglicherweise einen Weltmeister stellen können. Aber trotzdem gab es ja eine Medaille für Österreich in diesem Wettkampf. Man dachte erst, es sei Bronze. Und ich bin mir auch sicher, Jan Höll hatte bei seinem Finalsprung auch erstmal nur Bronze im Kopf, weil das musste er in dem Sinne erstmal erreichen. Er ist ja als Dritter in diesen Finaldurchgang gegangen und ist dann am Ende doch mal wieder Zweiter geworden in dieser Saison. Also irgendwie normal unspektakulär geht bei dem Mann nicht.
Ja, aber ja, ich denke, das mit den großen Siegen kommt dann auch bei ihm früher oder später noch würde es ihm gönnen, weil wenn man so konstant einfach auch die Leistungen bringt, egal wie viel Druck auch ja, da ist, das zeichnet ihn schon auch aus, dass er einfach ja, als extrem großer Skispringer hier heranwächst, würde ich mal schwer behaupten.
Und was er wirklich, also was ich bei ihm am krassesten finde und was ihn sogar noch abhebt gegenüber den anderen, irgendwie schaut bei ihm ein Sprung aus wie der andere. Also es ist nicht nur die Ergebnisse, die konstant sind, sondern einfach auch sein Stil. Der funktioniert auf allen Schanzen gut, er funktioniert bei allen Bedingungen gut. Und ja, auch wenn er in dieser Saison oft genug Zweiter wurde, ist einfach eine bockstarke Saison, die der springt.
Definitiv, ja. Und darum, früher oder später kommen dann die großen Erfolge definitiv noch. Ja, also meine Medaille an der WM darf man jetzt auch kleinreden oder zweiter Platz an der Tournee. Aber
Ja.
ja, es zeigt definitiv, der junge Bursche hat Konstanz in seinem Blut. Oder ich sage mal, nein, ja, doch, Konstanz in seinem Blut, kann
Kann
man
man
schon
schon
so
so sagen,
sagen.
ja.
Und die Technik auch wirklich gefällt mir extrem gut. Ist zwar schon auch ein bisschen am Limit, was das ja sich raus, nicht mal das raushauen, aber wie krass er da Betrieb macht in der ersten Phase, die Hüfte nach vorne beschleunigt, das ist schon eindrücklich und das bringt er einfach von Sprung zu Sprung hin, dann, wenn es zählt, ja.
Kann so definitiv nicht jeder. Also das muss man mal festhalten. Und wenn wir sagen, ja gut, der Weltmeistertitel von Domen Preotz ist untergegangen, der Silber von Jan Höll ist auch untergegangen, dann weiß ich gar nicht, wie viele Leute schlussendlich über Ryuyo Kobayashi gesprochen haben, der dann Bronze geholt hat. Ich fand, ist so bei der WM so ein bisschen unter dem Radar gesprungen, fast eigentlich wie die ganze Saison, aber es ist ja dann für ihn trotzdem schön, dass er jetzt nicht nur sagt, ach ja, zu Hause in Sapporo hat er mal wieder zwei Springen gewonnen, aber den Rest der Saison war er dann wieder auf Tauchstation, sondern er hat jetzt noch einen zusätzlichen Erfolg geholt.
Definitiv, ja. Also ich meine, in Sapporo hat er ziemlich den Meister rausgehängt und dementsprechend musste man mit ihm schon auch rechnen. War dann bis dato noch ja, fast ein bisschen geschlagen an der WM, aber ich fand mit der Bronzemedaille jetzt hat er doch bewiesen, okay, es ist nicht nur Sapporo, wo ich Skispringen kann, sondern es gibt da doch noch auch andere Stationen.
Absolut, ja. Für die deutschen Skispringer gab es in dem Wettbewerb keine Medaille. Sowieso die ganzen Großschanzenwettkämpfe leider ohne Edelmetall für das deutsche Skisprungteam. Somit, wenn man einen Strich drunter zieht, die schlechteste WM seit Val di Fiemme 2013. Das ist also auch schon Zeitalter her, wie man in Bayern sagt. Für sich genommen natürlich, klar, wenn man weiß, welchen Status Deutschland als Skisprungnation hat, ist es schon enttäuschend. Andererseits dann wieder die Sache, ey, wir sind in diese WM gegangen und haben uns auf das nächste Fiasko eingestellt. So schlimm war es ja dann unterm Strich nicht. Ich würde sogar sagen, sprungtechnisch und in Ansätzen auch ergebnistechnisch war es wieder ein Schritt nach vorne für die deutschen Skispringer. Oder sehe ich das jetzt zu positiv?
Nein, definitiv. Also man muss ja auch irgendwo Realist bleiben und den Verlauf der Saison irgendwo betrachten und dass der Wellinger eine Medaille holt, ja, muss man zuerst noch hinkriegen, sich dann auf die WM wirklich so hinzubekommen. Raimund Fünfter auf der Großschanze, mega cool eigentlich. Wellinger auch wieder Platz 8. Der Karl auf der Kleinschanze stark, also dementsprechend gab es da schon auch sehr positive Ansätze. Ich denke, im Teamspringen ist man dann übers Team hinweg eher ein bisschen unter den, ja, Erwartungen ist vielleicht das falsche Wort, aber da ist sehr wieder schon im Verlauf der Saison angepasst worden. Aber die Einzelwettkämpfe haben doch gezeigt, hey doch, wir sind noch da, würde ich mal sagen.
Ja, das ist interessant, dass du das Team jetzt schon mit ansprichst. Der Abstand zum Podium ist ja deutlich, sind ja fast 60 Punkte. Also da muss man sagen, da war man chancenlos, auch weil Karl Geiger auf der Schanze nicht so wirklich gut funktioniert hat. Also vor allem der zweite Sprung war echt wieder schwierig. Ansonsten Stefan Laie umgedreht. Der erste war nicht dolle, der zweite dafür gut. Und Raimund und Wellinger haben da ihre Leistungen gebracht, aber es reichte halt unterm Strich dann für ein Podium nicht. Was ich im Einzel aber auch gesehen habe, und das wird dir natürlich logischerweise nicht entgangen sein, ist ein sehr ordentliches Resultat an der Landsleute. Also wenn man sich das anschaut, Gregor de Schwanden auf der 7, Kilian Payer auf der 20 und Yannick Wasser auf der 24 klassiert, sagt man, glaube ich, im Schweizerdeutsch,
Genau.
oder? Hat dir sicherlich auch Freude gemacht, dass die Jungs das so gut abgeliefert haben.
Ja, nein, ich denke, für den Gregi war es doch noch ein versöhnlicher Abschluss mit dem 7. Platz. Haben wir ja die Saison genug oft gesehen, dass er auch aufs Podest springen kann. Aber ja, bis so die letzten Wettkämpfe sind schon nicht mehr ganz so top gewesen. Von dem her 7. Platz, denke ich, ist der sicherlich auch zufrieden schlussendlich. Und ja, Kilian solide, hat mich erfreut. Und dass der Yannick Wasser 24. macht, ist auch, denke ich, nicht selbstverständlich in seinen jungen Skisprungjahren. Bis dato, was Platz 8, 29, Lake Placid, hat er mal Punkte geholt, aber so Weltcup-reif oder Weltcup-reif ist er, aber nicht Weltcup-erfahren. Von dem her cool, ja.
Kennst du noch einen anderen Schweizer Skispringer, der bei der WM gleich gut oder sogar noch besser abgeschnitten hat als mal in einem Weltcup-Springen?
Ja, mein Kollege, der Kilian, hat mal eine Medaille geholt an der WM.
Stimmt, ja.
Aber der hatte auch sonst Weltcup-Podeste, von dem her nicht zwingend besser. Nein, kannst mir auf die Sprünge helfen.
Ja, mir ist da bei der Recherche so ein Name Andreas Schuler begegnet. Hast du schon mal
Ah,
von dem gehört?
ja. Ich kann mich an den erinnern, tatsächlich.
Naja, also das habe ich mir jetzt so ein bisschen zurechtgemogelt, weil ganz stimmt tut es natürlich nicht, aber es ist zumindest gleich gut. Bestes Weltcup-Ergebnis Platz 26 und aber auch Platz 26 bei der WM in Innsbruck auf der Großschanze.
Genau, ja, kann ich
Also.
mich gut daran erinnern. Aber ja, bei mir war es halt oft so, ich bin recht oft, wo ich im Weltcup war, war ich am Fighten, um in den zweiten Durchgang zu kommen. Habe ich dann auch zwischendurch mal erreicht. Leider nicht viel mehr, aber kam mir halt auch noch ein bisschen entgegen, dass bei der WM fällt dann halt normalerweise ein Platz bei den Top-Nationen und ist dementsprechend
Stimmt.
fast einfacher in die Punkte zu springen wie bei einem Weltcup selbst. Ja, gut, einfacher ist das, ja. Vielleicht das falsche Wort, aber es war für mich in der Situation sicher nicht schwieriger wie sonst.
Aber man kann ja dann trotzdem sagen, dass der gute Yannick auf den Spuren seines Vereinskollegen gewandelt hat.
Ja, aber ich hoffe schwer, dass da noch mehr kommt und bin ich definitiv zuversichtlich, dass das auch so sein wird.
Wir drücken ihm auf alle Fälle die Daumen. Der junge Mann ist ja erst 20 Jahre jung, also da geht schon noch ein bisschen was. Wir bleiben bei den Männern und schauen jetzt noch ganz kurz auf das Team springen, was ja da vor dem Einzelwettkampf anstand, auch irgendwie eine etwas skurrile Reihenfolge von den Wettkämpfen her bei dieser WM in Trondheim. Aber die wesentliche Erkenntnis ist, Slowenien verteidigt seinen Weltmeistertitel vor Österreich und Norwegen. Und also klar, man hätte darauf kommen können, dass die drei Nationen auf dem Podium stehen, aber ganz ehrlich, mit der Reihenfolge hätte ich vor dem Wettkampf so nicht gerechnet. Wie ging es dir?
Ich auch nicht, nein. ja, war für mich fast, ja, vielleicht mitunter die größte Überraschung an der WM und dass sie dort ja so konstant jeder Einzelne abgeliefert hat beim Teamwettkampf. Chapeau, würde ich mal sagen.
Definitiv. Ja, für die Österreicher natürlich ärgerlich, weil ich könnte mir vorstellen, nachdem wie die Saison so verlaufen war, haben sie schon mit gerechnet, dass sie zumindest diese Goldmedaille holen. Und das haben wir im Vorfeld auch so vorhergesehen in der letzten Flugshow-Aufnahme. Jetzt unterm Strich muss man sagen, sie konnten keine Goldmedaille holen bei diesen Skisprungwettkämpfen. Das hätten wir im Vorhinein so nicht vermutet. Und die Frage ist dann, wie ist es zu erklären? Ist es alleine der Faktor, dass die WM wie gewisse Pokalwettbewerbe ihre eigenen Gesetze hat, oder waren es die Schanzen, oder gab es irgendwelche anderen Faktoren, die man noch heranziehen könnte?
Schwierig zum sagen. Ich denke auch, man ist ja, man ist schon extremst Erfolg verwöhnt gewesen bis anhin in der Saison. Dementsprechend ist der Druck, denke ich, an der WM logischerweise nicht geringer. Was jetzt der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, ist extrem schwer zu sagen, aber ich denke, spielen viele kleine Faktoren mit rein. Vielleicht ist es irgendwie die Schanze an sich, die Bedingungen, die vielleicht nicht immer auf der Seite der Österreicher mitgespielt hat. Vielleicht auch, dass man halt einfach bei der WM noch länger Zeit hat, sich vorzubereiten, noch mehr Trainingssprünge vorneweg. Das kann so viele Sachen geben und man muss ja auch sagen, bis an die Spitze fehlt dann doch nicht viel und ja, alle Springer rundherum sind auch Profis und die geben die ganze Saison Vollgas, dass sie irgendwo bei den Österreichern dort vorne auch mitspielen können. Und jetzt hat es halt an der WM für andere Nationen geklappt, was auch meiner Meinung nach erfreulich für den Skisprungsport wieder ist.
Kann ich mich dir definitiv nur anschließen. Ja, das deutsche Team haben wir gerade schon erwähnt. Für deine Schweizer Jungs ist es sich nicht ganz ausgegangen für den Finaldurchgang. Man hat ja so sich mit Finnland quasi um den letzten Platz gestritten, die dann das beste WM-Ergebnis seit der WM 2017 in Lahti erzielt haben, nämlich mit Platz 7. Man muss sagen, die sind auch für ihre Verhältnisse extrem gut gesprungen. Also vielleicht war an dem Tag für die Eidgenossen auch gar nicht mehr drin gegen dieses Finnland.
Ja, ich denke, dass schlussendlich, wie es halt meistens so ist, im Teamspringen jeder ein bisschen unter seinen eigenen Fähigkeiten geblieben ist. Und dann, ja, muss man definitiv sagen, die Finnen haben einen echt coolen Wettkampf gezeigt beim Teamspringen und dementsprechend auch wenn ich es gerne anders herum gesehen hätte, aber Finnland verdient im zweiten Durchgang schlussendlich, ja.
Ich fand es ganz interessant zu beobachten, generell bei den Teamwettkämpfen, dass du so diese Leistungspyramide hast, vielleicht umgedreht, dass die Siegernationen 7 bis 8 richtig gute Sprünge zustande bekommen hat, die auf Platz 2 dann in der Regel 5 bis 6, und bei den anderen ist es dann sukzessive weniger geworden. Also es hat sich schon eine relativ deutliche Hierarchie gebildet insgesamt. Also wohl dem, der tatsächlich so ausgeglichen besetzt war, dass er alle Sprünge auf einem gleich guten, hohen Niveau hinbekommen hat.
Ich denke, es liegt auch, könnte vielleicht ein bisschen an der Schanze liegen, die doch eher stark streut, würde ich sagen, wo es halt schneller mal auch weniger weit gehen kann. Und dementsprechend verliert man dann logischerweise auch schneller viel Punkte. Würde das Ganze recht schön erklären, ja.
Ja, und besonders krass gezeigt hat sich dieses Phänomen leider Gottes im Mixteam-Wettbewerb. Und da muss ich sagen, das war der, von dem ich, was den sportlichen Verlauf angeht, am meisten enttäuscht war. Also man hat der Veranstaltung meiner Meinung nach keinen Gefallen damit getan, dass man das erstmals auf die Großschanze gelegt hat. Noch dazu auf diese Großschanze, die ja doch so ihre Eigenheiten hat. Dann, was immer auffällig ist in diesen Mixteams, die Frauen werden an der kurzen Leine gelassen. Da gibt es verhältnismäßig wenig Anlauf im Vergleich zu den Männern. Und ja, vor allem die kleinen Teams, da muss man sagen, also denen hat man wirklich keinen Gefallen damit getan, dass man das auf der Großschanze gemacht hat. Also die haben gar keine Chance gehabt. Bei manchen musste man sich sogar Sorgen machen, dass die da heile runterkommen. Und das ist nicht despektierlich gemeint, sondern das ist eher eine Kritik. Zu sagen, hey, wir packen das jetzt auf Teufel komm raus auf die Großschanze, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, das auf der Normalschanze zu haben, wo dann unter dem Strich der attraktivere Wettbewerb rauskommt, meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich gleich. Hoffe, es war ein Learning, und dass man das in 2 Jahren gut, kann auch sein, dass die Breite bei der Damen bis dahin noch viel stärker wird, was dem Sport, also was cool wäre schlussendlich. Aber ja, Stand jetzt, wenn halt die Schanze so streut, dann ist man noch sehr vorsichtig mit dem Anlauf. Definitiv eher auf der kurzen Seite bei den Damen und dann macht es man unnötig unattraktiv in dem Sinne. Also, ich habe es sehr gerne angeschaut, aber wie du gesagt hast, verhältnismäßig war das Mixed-Team-Springen nicht ganz so interessant wie die anderen Wettbewerbe, ja.
Und das lag vor allem ja auch daran, dass zumindest Gold und Silber relativ frühzeitig dann vergeben waren. Also Norwegen hatte sich ja dann Stück für Stück abgesetzt. War jetzt auch nicht völlig unerwartet. Also sie haben sich da sicherlich auch den Heimvorteil zunutze gemacht, gerade auf Seiten der Frauen. Das kann man, glaube ich, nicht verheimlichen. Slowenien auf der 2 hätte sogar um Gold mitkämpfen können, wenn sie eine bessere Ema Klinenets an dem Tag gehabt hätten. Und dann ging es ja schlussendlich nur noch im Duell Österreich gegen Deutschland um Bronze. Und da ist Deutschland zum ersten Mal in diesen Mixed-Team-Springen ohne Edelmetall nach Hause gefahren. Das war sonst immer eine deutsche Domäne. 2013 bei der Premiere in Val di Fiemme Bronze, seit anhin nur Gold geholt. Und ja, wenn man sich das Ergebnis anschaut und auch die Sprünge, muss man leider sagen, Katharina Schmid als Startspringerin hat leider nicht so funktioniert, wie man es gebraucht hätte, dass man da eine Medaille holen kann.
Leider ja. Musste, ja, ich denke, da müssen wir uns nicht anleugnen, dass der Katharina aktuell leider nicht so läuft wie noch Anfangssaison. Und dann ist es halt schwierig, jetzt einfach beim Mixteam Wunder hinzubringen und auf den Schlag die alte Form zurückzufinden. Aber wenn sie zum Beispiel wieder in Top-Verfassung ist, dann sieht das Ganze wieder ziemlich anders aus und dann kämpft man nicht um Bronze, sondern eher um Silber oder Gold und dann, ja, ändert sich das Blatt schnell wieder.
Ja, vielleicht sogar in dem Sinne ganz gut, dass es dann nicht noch zu einer Medaille gereicht hat. Also da hätte man vielleicht wieder nur Dinge irgendwo schöner färben können, als sie es vielleicht sind. Also das ist ja schon eine Tendenz, die sich da abgezeichnet hat in den letzten Wochen bei ihr. Deine Landsleute erwartbarerweise nicht über Rang 11 hinausgekommen. Da macht sich dann schon bemerkbar, dass eine Emily Turazza nicht mehr in den Schweizer Farben springt. Also wenn man sie gehabt hätte, auch gerade in der Form, die sie diese Saison gehabt hätte oder hat, wäre da sicherlich noch ein bisschen mehr drin gewesen.
Ja, definitiv, ja. Kann nicht viel mehr hinzufügen. Finde es persönlich fast ein bisschen, ja, mein Schweizer Herz tut mir da fast ein bisschen weh, dass ich sehe, dass jetzt die Sina und die Rea haben irgendwie gar nicht reingefunden auf der großen Schanze. Von der Sina haben wir auch schon gesehen, die letzten Jahre, dass sie da eigentlich auch, ja, auf der Großschanze beispielsweise in die Weltcup-Punkte springen kann. Aber jetzt an der WM lief es definitiv nicht und dann wird es halt zäh, ja.
Ja, auch in den Einzelnen haben sie ja leider gar nicht mal in den Wettkampf geschafft. Also da muss man auch sagen, ja, Starterfeld weiterhin sehr im Aufschwung bei den Frauen. Also da tut sich echt einiges. Und damit sind wir auch schon beim Stichwort. Dann fehlt uns nur noch das Großschanzeneinzel. Zum ersten Mal wird eine Skispringerin Weltmeisterin nach nur einem Durchgang. Ist natürlich sehr, sehr bedauerlich, dass es nicht zu mehr gereicht hat. Aber wenn man sich angeschaut hat, wie sich die Winde entwickelt haben, von einer auf die andere Sekunde, dann muss man sagen, ja, blieb ihnen wohl nicht viel anderes übrig, als den Wettkampf vorzeitig abzublasen.
Sehe ich gleich, ja. Nichtsdestotrotz, irgendwie stimmt das Resultat so, wie es dann zustande gekommen ist. Gerade vorneweg, dass die Nika da gewinnt, kam jetzt nicht ganz so überraschend. Und ja, definitiv auch cool für Selina und die Erin Maria, von dem her, ja, irgendwie schlussendlich doch ein Resultat, würde ich sagen. Oder behaupten würde, stehen ziemlich viele Leute dahinter, dass das so hätte auch sein können nach dem zweiten Durchgang.
Ja, also das ist definitiv der Tenor, den ich auch da vernommen habe. Jetzt natürlich nochmal die besondere Note. Nika Preuß ist die erste Skispringerin, die beide Einzeltitel holt bei ein und derselben WM. Das hat vorher noch niemand geschafft. Gut, kann man auch erst seit 2021, so fair muss man dann auch sein, aber sie ist jetzt eben die erste. Würde es eine Nationenwertung geben oder hätte die Familie Preuß im Medaillenspiegel einen eigenen Eintrag, dann hätten sie das Ding haushoch für sich entschieden. Das finde ich auch grandios mit den beiden Einzeltiteln von Nika, dem Gold von Domen und dazu noch das, oder Domen hat ja auch zweimal Gold plus das Mixteam, was Silber geholt hat. Ja, Chapeau. Und ich finde, es war ja irgendwie ein skurriles Ende zu diesem Wettkampf. Die saßen da alle noch im Aufwärmraum, haben sich gedacht, Mensch, ja, jetzt kommt gleich der zweite Durchgang. Und dann auf einmal gratulierten ihr alle und sie hat es noch gar nicht so verarbeitet, hatte ich so das Gefühl. Aber dann, als sie im Lift nach unten saß, und das ist ja auch sehr schön eingefangen worden, wie ich finde, hat man sie das erste Mal so richtig emotional erlebt. Also wie sie da Tränen vergossen hat, das fand ich einen schönen menschlichen Moment von ihr.
Ich habe den Liftmoment leider verpasst, muss ich ehrlich sagen. Das davor habe ich mitgekriegt, aber wenn du das so beschreibst, ja, denke, die war noch so im Tunnel. Wenn man oben auf dem Turm ist, auch wenn man probiert, ein bisschen loszulassen, wenn es dann lange Unterbrechungen gibt, irgendwo ist man da noch so auf, ja, Tunnelfokus, was auch immer das richtige Wort ist. Und mit ein bisschen Distanz realisiert man das dann höchstwahrscheinlich eher, und ja, ich hätte gerne mal so einen Erfolg gehabt, dass ich es auch selber
Klar,
miterzählen
dafür ist man ja
könnte, aber
Sportler.
ja, irgendwo auch verständlich, dass es dann erst nachher auch nachlässt, wenn sie wirklich kapiert, hey, ich habe da an der WM ziemlich alles perfekt gemacht, was ich überhaupt perfekt machen konnte, ja.
Ja, vor allem, weil sie halt in den Interviews immer so abgeklärt und so nüchtern wirkt, weil sie dann immer sagt, ja, ich habe mich auf mich selber konzentriert und habe zugesehen, dass ich meine Sachen ordentlich mache. Und irgendwie hat man sich gefragt, bricht es eigentlich irgendwann mal aus ihr heraus? Und deswegen war es schön, dass man diesen Moment auch mal miterleben durfte. Sonst hätte ich das jetzt auch hier nicht nochmal so hervorgehoben, auf jeden Fall.
Ich denke, das zeichnet sie auch ein bisschen aus, also schon ja, in den jungen Jahren so cool zu bleiben irgendwie. Ich denke, das ist auch ein bisschen part of the game, dass sie so cool bleibt bei den Interviews, dass sie sich halt zusätzlich nicht noch mehr aufpusht, wie eigentlich nötig. Und ja, die weiß ja, die ist in der Top-Verfassung, Top-Form. Das Einzige, was sie eigentlich machen muss, ist, die Sprünge runterzubringen. Aber mach das mal, wenn man so viel Druck hat. Und das hat
Ja.
sie sehr bravourös gemeistert, ja.
Absolut. Kann man nur den Hut vorziehen. Und wo ich so gerade noch bei skurrilen Familienstatistiken war, hab ich gleich noch eine für dich und für euch. Natürlich geht es um Selina Freitag, die jetzt in sechs aufeinanderfolgenden Wettkämpfen Zweite gewonnen ist. Ich glaube, das hat es so auch noch nicht gegeben. Aber sie hat zumindest in den Familiencharts den ersten Platz geholt, denn Bruder Richard hat einmal Bronze, einmal Silber und zweimal Gold bei nordischen Skiweltmeisterschaften geholt. Und die Selina hat jetzt eine bronzene, zweimal Silber und zweimal Gold. Und wie du eben auch schon hervorgehoben hast, auch sie ist absolut auf dem Punkt da gewesen, obwohl die Sprünge bis dato gar nicht mal so gut waren auf dieser Schanze. Aber in dem Wettkampf hat sie es dann wieder hinbekommen.
Ja, sie hat irgendwie auf der Großen, hat sie irgendwie vom, nicht vom Timing vom Schanzentisch, sondern eher danach hat sie wie nicht geschafft, den Sprung am richtigen Moment zu drehen, und dann ist sie irgendwie manchmal unten weg ein bisschen den Speed ausgegangen. Das hat sie sich so wie ein bisschen hingestellt. Und das hat sie dort bei dem Sprung besser hingekriegt, und dementsprechend wurde sie dann Zweite, ja.
Absolut, ja. Noch eine Frage, die ich mir insgesamt zur WM gestellt habe, weil ich das wirklich sehr erfrischend fand, dass diese Schanzen so unterschiedlich waren, dass sie ihre eigenen Charakteristika haben. Wäre nicht genau das ein Argument dafür, dass man mehr solcher Schanzen in den Kalender einpflegt? Vielleicht muss man sie auch noch bauen, vielleicht gibt es sie gar nicht mehr so, anstatt von diesem typischen Baukasten quasi wegzugehen, weil der dadurch, dass man sich mittlerweile einfach auf die Chancen einstellen kann, ja auch irgendwie dafür verantwortlich ist, dass die Saisons ja so repetitiv irgendwie verlaufen. Also vielleicht würden wir ja gar nicht von der Dominanz der Österreicher sprechen, wenn die Chancen mehr unterschiedliche Charakteristika hätten.
Ja, ich denke, muss nicht zwingend mit der. Ich denke, die vorne dabei sind, wenn man gut in Form ist, dann springt man fast auf jeder Schanze extrem gut. Klar kann es dann sein, dass irgendwie Bischofshofen mit dem extrem langen, flachen Anlauf einem gerade nicht so gut passt, aber wenn man in Topform ist, dann kann man auch dort performen. Ich persönlich bin aber definitiv Fan von Schanzen mit Charakter in die ganze Planung einzubauen. Und ja, finde, es gäbe da schon noch so ein paar Beispiele, wo man darüber diskutieren könnte, wenn ob die nicht mal wieder einen Weltcup bekommen sollten oder nicht.
Was wäre da dein erster Ansprechpartner? Welche Chance würde dir da einfallen?
Zum Beispiel Amerika, Iron Mountain war ja mal auf dem.
Ja,
War
stimmt.
ein Gesprächsthema, da hätte man definitiv eine, die eine sehr spezielle Charakteristik hätte. Was gibt es noch? Ich weiß gar nicht, Harachov, die Großschanze, ob man die noch hinrichten kann, aber das wäre auch irgend mal wieder etwas anderes.
Das ist ja die sie jetzt zu dieser Giant Hill leider
Ah,
umbauen wollen, ja.
genau. Aber ja, dem her, das ist
Ja.
eigentlich eine sehr coole Schanze.
Finde ich auch,
Das ist eine
ja.
gute Frage, das könnten wir mal noch speziell besprechen. Was sind dann Schanzen, die nicht mehr im Kalender sind, aber definitiv noch dazugehören müssten?
Ja, gut, das schreibe ich mal in das Folgendokument, Ideen für gerade für die Sommerlochfolgen. Das wäre doch eine coole Idee. Da verabreden wir uns mal. Das finde ich schön. Wir haben uns im Vorfeld schon verabredet, dass wir die Adlerin und den Adler der WM auszeichnen. Wir haben ein bisschen länger als vielleicht normal überlegt, weil es jetzt nicht so viele Kandidatinnen und Kandidaten gab, die auf der Hand lagen. Ich würde mal sagen, du darfst beginnen. Und zwar hast du ein sehr gutes Argument gebracht für den Adler der WM bei den Männern.
Ja, da ich lernen musste, dass der Adler nicht der ist, der sonst schon gut performt hat, habe ich mich natürlich schlau gemacht. Und ich würde den Adler an Lovro Kos geben, mitunter, weil er schlussendlich auf dem 10. Platz auf der Großschanze gelandet ist. Oder war es der 9.? Korrigiere mich bitte.
Zehnte war es, ja.
10. Ja. Und definitiv für ja, die goldene Medaille beim Teamwettkampf mit beigetragen hat, weil er, ja, ich denke, man hätte nicht zwingend gedacht, dass er so performt an der WM und hat das völlig erreicht. Und auf der kleinen Schanze obendrauf hat er auch noch ziemlich gut abgerufen, ja.
Genau, da war es Platz 13. Allesamt Ergebnisse, die man nach seiner bisherigen Saison mal definitiv nicht vorhersehen konnte. Also von daher geht der Adler an ihn. Natürlich wurde auch gefordert, dass wir ihm Philipp Raimund geben. Da gilt sicherlich auch noch so ein bisschen der Debütantenbonus, aber wir hatten ihn ja im Vorfeld schon erwähnt, als Fünfter auch. Also von daher wird er das sicherlich verschmerzen können, dass er den nicht bekommt. Den bei den Frauen vergeben wir auch noch. Wir hatten erst darüber überlegt, na, geben wir ihm vielleicht Frieda Westmann, die jetzt endlich wieder zurück ist. Also wir haben sie dann doch sehr, sehr vermisst. Schön, dass sie es geschafft hat, in ihrer Wahlheimat Trondheim bei der WM mit dabei zu sein. Als 28. auch das beste schwedische WM-Ergebnis für eine Skispringerin überhaupt geholt auf der Großschanze, wie gesagt, aber das war halt dann nur ein Sprung. Da haben wir gesagt, wir hätten dann gerne eine etwas größere Sample Size und vergeben den Adler deswegen nach Tschechien. Es ist jetzt kein Land, was wir besonders häufig erwähnt haben in den letzten Wochen, Monaten, sicherlich sogar Jahren. Es gibt da aber eine Skispringerin, die bis dato in ihrem Dasein lediglich einen Weltcup-Punkt geholt hatte und in allen Wettbewerben oder beziehungsweise in beiden Einzelwettbewerben mit der Startnummer 1 über den Backen gegangen ist und in beiden unter die Top 30 gesprungen ist, als 28. auf der Normalschanze und als 30. auf der Großschanze, nämlich Veronika Jentschowa. Und deswegen zeichnen wir sie mit diesem Award aus. So, wir haben jetzt schon knappe 2 Wochen in Norwegen verbracht. Der Tross ist kurz nach Hause geflogen, die allermeisten zumindest. Die fliegen jetzt aber wieder zurück dieser Tage, denn es geht jetzt noch zur Raw Air. Zunächst mit dem Holmenkollen in Oslo. Für die Norweger wird das sicherlich so ein bisschen der Gang nach Canossa, wie man so schön sagt, oder auch in dem Fall nicht so schön. Aber, und auch das habe ich natürlich recherchiert, du, lieber Andi, hast da deine ersten Weltcup-Punkte gemacht. Bedeutet das auch automatisch, dass du die Schanze magst?
Wow, ich fand die Schanze saugeil, ja. Um das kurz zu beantworten. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern und irgendwie, das war jetzt, bei mir war es noch ein gutes Beispiel, da oftmals hatte ich knapp daran gescheitert im zweiten Durchgang und dementsprechend die ersten Punkte zu sammeln. Aber weil wir halt die Schanze damals, die mochte ich einfach und dann ging es halt ein bisschen besser noch und dann hat es gerade so gereicht.
Aber warum? Warum mochtest du die so gerne? Was hat die so viel besser gemacht als viele andere?
Oh, ich habe so Schanzen gemocht, das klingt jetzt das ist schwierig zum Erklären. Wenn man auf den Schanzentisch dort losfährt, hat man fast das Gefühl, dass man geradeaus oder aus Springersicht fast nach oben fährt. Kann eigentlich gar nicht sein, wenn die Schanzen haben einen negativen Winkel. Und das ist je nachdem, wie halt die Winkel der Schanze sind oder wie man in den Radius kommt, kann das von der Wahrnehmung anders sein als Springer. Und ich mochte solche Schanze mochte ich einfach, wo es gefühlt irgendwie wie so ein bisschen ein Spicker, könnte man fast sagen, ist. Weil ich konnte so viel besser Druck an den Tisch bringen und dementsprechend mehr Wirkung in den Sprung, ja, schlussendlich, oder den Sprung besser auch beschleunigen. Und ja, ich glaube, da muss man fast Skispringer sein, um das wirklich gut zu begreifen können. Aber ja, habe ich es auch gern gehabt, die Chance.
Also an die Schüler, der Fan des Trampolineffekt, könnte man auch sagen, gewissermaßen. Was kannst du uns denn über den Backen erzählen, der danach noch kommt, nämlich der Vikersundbacken, der Monsterbacken, die große Flugschanze am Fjord? Ich muss ehrlich sagen, so richtig habe ich die Schanze immer noch nicht verstanden. Du bist jetzt zumindest mal gesprungen. Was hast du von der noch auf deiner imaginären Festplatte?
Ja, da habe ich gegenteilig gerade die anderen Erfahrungen gemacht wie in Oslo. Die mochte ich irgendwie nicht so. Muss auch sagen, die Skiflugschanzen, die ich gesprungen bin doch fast alle von so einem aktuellen Skiflugschanzen gesprungen und die fand ich einfach extrem schwer. Habe sie, glaube ich, auch nie über, mag mich sogar daran erinnern, dass ich da mal keine 100 Meter gesehen habe bei einem
Boah.
Sprung. Und das tat dann schon ziemlich weh. War auch noch zum Zeitpunkt, wo der Eck noch ein bisschen schärfer war, sage ich jetzt mal, und dementsprechend die Schanze noch mehr gestreut hat. Aber ja, erstmal, wenn man dorthin fährt, denkt man, wow, crazy, gerade ein re rechtes Ding von Schanze. Aber ich habe da nie richtig reingefunden. Aber dennoch, ich meine, wenn man, nur schon wenn man dann beim Zuschauen dabei ist, was ich dann durfte, weil ich nicht am Wettkampf mehr mitspringen konnte, ist schon mega geil.
Ja.
Wenn es dort ja, ein anderer Springer auf 240 plus zieht, dann fiebern alle mit und das ist cool, ja.
Ich hab da das war mein erster Besuch bei einem Wettkampf da. Ich war schon mal im Sommer da. Ich habe da den 241er von Jarl Magnus Rieber gesehen, 2023. Das ist ein Flug, den werde ich in meinem Leben nicht vergessen, wie der da an uns vorbeigeballert ist. Unglaublich. Unglaublich, wirklich. Das Paranoide ist ja vom Profil her, das habe ich mir von Anders Jakobsen in Willingen nochmal erklären lassen, ist ja 1:1 identisch mit Planitza. Er sagt, wenn du die Zeichnung siehst, ist es 1:1 das Gleiche und dennoch fühlt es sich so unterschiedlich an. Also die Erfahrung wirst du ja dann auch gemacht haben.
Definitiv. Und das sind manchmal so die Eigenheiten, die, denke ich, auch schwer erklärbar sind, wenn man eine Schanze auf Papier sieht oder dann selbst fühlt, spielen viele kleine Faktoren zusammen. Und ich hatte zum Beispiel dort das Gefühl, dass man ständig im Radius ist und nie so den Druck im Radius zu einem bestimmten Zeitpunkt verspürt. Und das mochte ich nicht so. Und das war in Planitza dann doch gefühlsmäßig anders, wie jetzt in Vikersund. Auch wenn du sagst, wusste ich gar nicht, dass die rein vom Plan her gleich waren, aber irgendwie als Springer fühlte sich das Ding anders an.
Er sagt, dass das Wesentliche, was den Unterschied ausmacht, ist halt die Höhenlage der Schanze. Also wenn du in Planitzer auf Höhe des Auslaufs bist, du auf so 900 Metern circa und Vikersund, lass mich lügen, 100 Meter über Meeresspiegel oder so. Und alleine das macht seiner Meinung nach schon einen großen Unterschied.
Das definitiv, ja. Und ja, dann die Verhältnisse an sich. Planitzer oftmals Aufwindverhältnisse und dann ist es für Springer ist eine andere Chance, wenn Aufwind herrscht, anstatt einfach ja, eher Rückenwind, Windstill oder nur ein bisschen Aufwind. Das spürt sich auf der Flugschanze noch viel, viel, viel extremer.
Ja, das Programm ist in diesem Fall so kurz wie noch nie bei der Raw Air. Da bleibe ich auch dabei. Das ist definitiv leider ein Problem, was diese eigentlich coole Serie hat. Nämlich, wir springen nur einmal am Holmenkollen, nämlich am 13. Das ist also der Donnerstag. Da haben wir um 11 Uhr und 12 Uhr Quali und Einzel bei den Frauen und um 15:45 und 17 Uhr Quali und Einzel bei den Männern. Und dann geht es schon direkt rüber nach Vikersund. Da steht am Freitag um 17 Uhr die Qualifikation bei den Männern an. Zuvor gibt es dann noch das offizielle Training bei den Frauen, denn die haben nur zwei Wettkämpfe, nämlich Samstag und Sonntag jeweils um 10:45 Uhr. Die Männer springen am Samstag um 17 Uhr und dann am Sonntag gibt es um 15:05 Uhr die Quali und um 16:35 Uhr das Einzel. Und es gibt wie letztes Jahr drei Durchgänge bei diesem Raw Air Finale, nämlich reduziert die Qualifikation im Vorfeld dieses letzten Wettkampfs das Feld auf 30 Athleten, die dann im ersten Durchgang starten, die besten 20 starten dann im zweiten Durchgang und die besten 10 im dritten Durchgang. Allerdings mit veränderter Startreihenfolge gegenüber dem letzten Jahr, was ja doch sehr, sehr verwirrend war. Da ist es nämlich so, im ersten Durchgang zählt das Raw Air Standing nach dem ersten Wettkampf, also vom Samstag. Und im zweiten und im dritten Durchgang dann die umgedrehte Startreihenfolge nach dem aktuellen Zwischenstand. Sicherlich besser als das, was wir letztes Jahr erlebt haben. Da hoffe ich nur, dass die Pausen zwischen den Durchgängen nicht so lang werden, weil das weiß ich noch, das war ziemlich ätzend. Also der Wettkampf hat sich echt gezogen. Aber ansonsten finde ich es cool, dass wir mal nicht so ein Standard-Einzelspringen haben, sondern dass da ein bisschen Auflockerung, Abwechslung reinkommt. Also ein Skifliegen mit den 10 Besten, das ist schon ziemlich cool.
Sehe ich gleich. Also ich fand mich persönlich störten die Pausen nicht so extrem, weil ja, wenn man so Top-Flüge schlussendlich sieht, macht es dann meine trotzdem Spaß zum Zuschauen. Aber ja, bin auf jeden Fall gespannt und hoffe, dass es viele weite Flüge gibt.
Das hoffe ich auch. Bei den Frauen, das noch als letztes dazu, gibt es auch eine Regeländerung oder zwei sogar. Sind diesmal die Top 25 des Weltcups startberechtigt, wenn sie denn 18 Jahre alt sind? Das wird in dem Fall Ingvild Synnøve Midtskogen aus Norwegen betreffen, die nach aktuellem Stand nicht skifliegen gehen darf. Und es wird nach dem offiziellen Training eine neue Startreihenfolge gebildet, nämlich da nimmt man die Trainingsergebnisse her und sortiert dann quasi anhand der Trainingsergebnisse, dass als Bestes geflogen sind, am Schluss kommen. Da hoffe ich sehr, dass das vor allem der Jury hilft, dass sie dann wissen, wie sie den Anlauf einzustellen haben, weil das sicherlich der Hauptgrund für diese Regel ist.
Hätte ich auch so verstanden. Finde ich, macht auch irgendwo Sinn, weil man halt auf der Skiflugschanze auf kleine Windverhältnisse, ja, gerade in oder in Vikersund kommt es extrem darauf an, kommt der Wind ein bisschen mehr von vorne, kommt er ein bisschen von hinten und da spürt man, wie gesagt, der Springer extrem stark und so hat man, wenn schon aufbauend vom Training jetzt die Reihenfolge der gestrig besten Skispringerinnen. Oder ist das Training am gleichen Tag?
Nee, das
Das,
Training ist am Freitag und die
ja,
Wettkämpfe sind dann Samstag, Sonntag, ja.
aber anyway, macht Sinn, meiner Meinung nach.
Ja, weil wir das in den letzten beiden Jahren schon festgestellt haben, dass da, ja, mal hattest du dann, weiß ich nicht, eine Silje Opseth, die sehr früh an der Reihe war, gerade im ersten Jahr und dann kamen wieder zwei, drei, die nicht so gut mit der Schanze klarkamen und dann kam wieder eine bessere. Also von daher, spielt uns das hoffentlich in die Karten. Ja, ich hatte es erwähnt, ich war in den letzten beiden Jahren vor Ort. Dieses Mal bin ich es nicht. Ich freue mich aber dennoch sehr drauf, also gerade auf die Frauenskifliegen, weil einfach, weil es immer noch was sehr, sehr Besonderes ist. Und ich habe die Ehre, das am Sonntag auf Eurosport 2 zu kommentieren. Also, wenn ihr Bock habt, schaltet da auf jeden Fall gerne ein. Samstag übertragen wir es leider nicht. Da findet parallel, glaube ich, noch das, glaube ich, müsste Alpinski oder irgendwie was sein, was es leider nicht ins Programm bringt. Aber trotzdem, zumindest einen Wettkampf. Würde ich mich freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Genauso wie ich mich gefreut habe, dass du, lieber Andi, heute mit am Start warst. Auch trotz der Umstände war schön, mit dir zu quatschen. Hat echt Spaß gemacht.
Dankeschön, kann ich nur zurückgeben.
Wunderbar. Dann lasst uns gerne wissen, wie ihr diese Folge fandet. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Bitte seid uns auch nicht böse, wenn wir nicht reagieren können. Es waren jetzt auch so viele Zuschriften dieser Tage. Irgendwann kommen wir nicht mehr hinterher, alles zu beantworten. Aber wir lesen zumindest alles. Also das sei euch auf jeden Fall gewiss. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit den Wettkämpfen und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, fliegt, soweit es geht.